Mobbing, Diskriminierung und Belästigung am Arbeitsplatz sind ernsthafte Probleme, die das Wohlbefinden und die Leistung der Mitarbeiterinnen beeinträchtigen können. Was aber genau dahinter steckt, schauen wir gleich zusammen an. Mein Name ist Aydin Asipi und ich bin Marketing-Event-Manager bei JobCloud. Wie gesagt, das Thema wissen Sie von heute. Mit dabei habe ich Sascha Truffer, er ist CEO von Integrity Plus und heute ist er mit dabei und wird uns einige Sachen über diese Themen erzählen. Stelle dich doch auch kurz vor, Sascha.
Ja, liebe Aydin, herzlichen Dank für die Einladung zunächst. Freut mich sehr, dass wir zu diesem, denke ich mal, immer wichtiger werdenden Thema ein, zwei Gedanken austauschen können. Ganz kurz und knapp zu mir, weil ich möchte wirklich nicht zu lange werden, um das Thema dann auch in den Vordergrund zu stellen. Mein Name ist Sascha Truffer, ich bin Jurist, habe langjährige Berufserfahrung sowohl in der Verwaltung, auch in der Finanzbranche und in der Beratung und bin jetzt seit dem 1. März CEO von Integrity Plus.
Super. Du hast es schon gesagt, du bist CEO eines solches Unternehmens, die diese Themen und Unternehmen auch betreuen. Wie unterstützt ihr denn, um solche Missstände zu vermeiden oder was machen Sie genau?
Integrity Plus ist ein relativ junges Unternehmen. Wir wurden letztes Jahr im April gegründet. Es ist eine Gründung. Wir haben zwei Mütter. Wir sind sehr, sehr woke unterwegs. Wir haben zwei Mütter. Wir haben einerseits die Rechtsanwaltsgesellschaft Rudin Cantieni und auf der anderen Seite die Movis. Vielleicht ist das ein Begriff für den einen oder die andere. Auf alle Fälle, das Thema ist, dass wir interdisziplinär agieren. Wir wollen auf der einen Seite das Juristische, aber eben auch Fachkompetenz im psychosozialischen Umfeld, HR-Umfeld wollen wir vereinen. Und unsere Produktepalette, unsere Dienstleistung, die wir anbieten, ist in erster Linie für HR-Personen, aber auch für Führungskräfte. Und was wir da machen, ist, wir geben Schulungen, wir prüfen Reglemente, respektive erstellen auch solche Prozesse im Zusammenhang mit Integritätsverletzungen. Wir haben eine Meldestelle, wo man also in dem Sinne auch das Whistleblowing-Thema abdecken kann damit. Wir beraten, wie gesagt, HR nach einem Best-Practice-Satz in konkreten Situationen. Das heißt, wenn HR vor eine Thematik gestellt wird, wo sie selbst nicht mehr weiter wissen, dann kann man uns zum Beispiel anrufen und wir können das gemeinsam besprechen. Und wir gehen aber auch konkret, wir machen Sachverhaltsabklärungen bei konkreten Themen, wo dann wirklich auch eine unabhängige Stelle gefragt ist, die das dann abklären muss. Was wir nicht machen, ist vielleicht genauso wichtig in diesem Zusammenhang. Wir machen kein Individualcoaching und wir machen auch keine Mediationsgespräche. Das ist etwas, wo wir einen Interessenskonflikt sehen, wenn es vor allem dann auch um Sachverhaltsabklärungen geht. Und deshalb sind da andere Stellen, Anlaufstellen viel besser geeignet, wie zum Beispiel jetzt auch die Movis.
Super spannend, vielen Dank. Welche Missstände am Arbeitsplatz kommen denn am häufigsten vor?
Ja, da gibt es seit rund 20 Jahren immer wieder auch Studien, verschiedenste nationale, internationale Gremien, die sich darum kümmern. Das Thema wächst in dem Sinne, es gibt immer mehr Bedeutung. Man möchte es besser verstehen. Ich würde einfach mal sagen, aus unserem Alltag heraus, aus unserer Erfahrung heraus, ist es so, dass schon Verdachtsmomente respektive Vorwürfe von Mobbing am häufigsten vorkommen, die am häufigsten auch abgeklärt werden müssen, aber dann je nach Arbeitssituation dicht gefolgt auch von sexueller Belästigung. Das sind so die beiden Hauptthemen. Vielleicht muss man einschränkend dazu sagen, gerade bei Mobbing ist es aber eben so, dass sehr oft zwar der Verdacht respektive der Vorwurf geäußert wird vom Mobbing, aber sehr selten ist es dann so, dass es tatsächlich ein Mobbing ist. Das schauen wir noch an.
Klar. Genau, wir schauen noch an, was es dann genau ist. Zuerst aber, wie kann es denn überhaupt zu solchen Missständen am Arbeitsplatz kommen?
Ja, das Arbeitsklima ist zentral und absolut ausschlaggebender Faktor. Also wenn wir ein gutes Arbeitsklima haben mit einer offenen, transparenten Kultur, dann ist das etwas, was tatsächlich, ich meine, man kann es nie 100% verhindern, das ist auch klar, aber das ist dann etwas, was als Basis eigentlich sehr etwas Beruhigendes ist, vor allem eben auch, wenn es darum geht, mit gewissen Vorwürfen umzugehen. Ich glaube, das ist das wesentliche Thema. Das heißt, was helfen kann in diesem Zusammenhang. Und das ist natürlich das, was dann nicht hilft, wenn es eben nicht da ist. Also was hilft, wenn es da ist, das sind klare Richtlinien. Das ist das Thema authentisch sein in diesem Umfeld. Also eben nicht nur einfach Reglemente und Prozesse irgendwo als geschriebenes Blatt, sondern das muss eigentlich top-down, muss das vorgelebt werden. Der CEO ist da zum Beispiel ganz, ganz stark in der Verantwortung. Egal, wie groß das eine Firma ist, dass ich glaube, man unterschätzt das auch bei größeren Unternehmungen, bei kleinen so oder so, da wird die Firmenkultur ganz, ganz stark natürlich geprägt durch die Führungsperson. Das muss sich aber über alle Hierarchieebenen muss sich das durchziehen. Bestenfalls haben wir eine offene Kommunikation mit einer partizipativen Mitgliedermöglichkeit. Das heißt also, die Arbeitnehmenden auch teilnehmen können an gewissen Entscheidungen. Nicht demokratisch, das ist nicht das Thema, sondern aber, dass sie das Gefühl haben, da wo sie fachlich eben auch etwas beitragen können, dass man sie da auch abholt. Das ist, glaube ich, sehr sehr zentral, schlussendlich auch zentral, um eben auch Dinge, die außerhalb des Fachbereichs miteinander zu diskutieren können. Und das ist eben auch, wenn es um Integritätsverletzungen geht, dass man da viel besser eben etwas ansprechen kann. Das heißt eben, der Konflikt bestenfalls ist ein offener Konflikt. Im Gegensatz zu einem Konflikt, der quasi unter der Decke gehalten wird, wo sich die Leute nicht getrauen, etwas zu sagen. Das ist eigentlich die schlimmstmögliche Variante von allen. Angstkultur in diesem Zusammenhang ist eigentlich der beste Nährboden, gerade jetzt für Mobbing-Themen. Also das heißt, überall dort, wo wir einen offenen Konflikt haben, können wir auch reagieren, können wir etwas machen. In dem Zusammenhang ist wichtig, dass die Mitarbeiter, auch die Führungskräfte natürlich sensibilisiert sind. Was bedeutet das also überhaupt? Was ist eigentlich Mobbing? Wo fängt das an? Wo hört das auf? Sexuelle Belästigung ist genauso ein Thema, wo man, glaube ich, zum Teil ganz falsche Vorstellungen hat, wo das dann erst eben beginnt. Und wenn ich das nicht weiß, dann bin ich so ein bisschen in einer Grauzone drin, wo ich selbst dann auch eben keine Richtlinie habe, wonach ich mich richten kann. Und in dem Sinne, wenn das also alles quasi nicht gegeben ist, dass ich eben nicht weiß, dass ich keine offene Kultur habe, dann, das sind dann wirklich die Themen, wo man sagen muss, da kommt wahrscheinlich häufiger auch eine Integritätsverletzung vor.
Du hast es schon erwähnt, Mobbing. Immer wieder haben wir schon gehört, was ist denn Mobbing genau und was sind die Ursachen dafür? Es ist vielleicht schwierig zu sagen, ab wann ein Konflikt zwischen zwei Mitarbeitern denn zum Beispiel ein Mobbing ist. Kann man das Ganze so definieren?
Das ist eben spannend. Das ist eigentlich verhältnismäßig einfach zu sagen, ob es tatsächlich Mobbing ist oder eben nur in Anführungszeichen ein Arbeitskonflikt. Mobbing ist zwar nicht durch das Gesetz definiert, es gibt keine Legaldefinition, aber auch das Bundesgericht zum Beispiel hat sich schon öfters damit auseinandergesetzt. Und wenn ich das dann vielleicht mal kurz zitieren dürfte, was das Bundesgericht dazu sagt. Das Bundesgericht sagt, Mobbing ist eine Reihe von feindlichen Kommentaren oder Handlungen, die in der Regel über einen ziemlich langen Zeitraum wiederholt werden und bei denen eine oder mehrere Personen versuchen, eine Person am Arbeitsplatz zu isolieren, zu marginalisieren oder sogar auszuschließen. Das Opfer wird dabei in eine Situation gebracht, in der jede einzelne Handlung für sich alleine noch als erträglich angesehen werden könnte. Vielleicht können wir das ein bisschen auseinandernehmen, aber ich glaube, gerade der letzte Teil ist extrem wichtig, um eben zu verstehen, was Mobbing schlussendlich bedeutet. Also das heißt, jede einzelne Handlung für sich, da zuckt man so ein bisschen mit den Schultern und hat das Gefühl, ja, Entschuldigung, also hallo, das ist doch nichts, oder? Und wenn das aber immer wieder gehäuft vorkommt und eben auch strukturiert vorkommt, dann geht es Richtung Mobbing. Also wir hatten gerade erst vor kurzem die Situation, dass wir einen Mobbingverdacht abklären mussten, unter anderem, weil die Person, die sich gemobbt fühlte, gesagt hat, ja, immer wenn wir Teamsitzungen haben, dann sagt mir der Chef als Einziger, ich müsse das Handy weglegen. Und alle anderen haben es auch, aber ich bin der Einzige, der immer darauf aufmerksam gemacht wird. Und für ihn war das ein wesentlicher Teil des Mobbing-Vorwurfs. Und das kann jetzt etwas sein, wo man sagt, ja, das ist berechtigt oder nicht, das muss man dann eben abklären, inwiefern das Umfeld dann stimmt oder eben nicht stimmt, was auch der Chef dazu sagt natürlich. Aber nur um zu sagen, wir würden jetzt denken, ja, dann leg doch das Handy weg, das ist doch kein Problem. Aber für ihn, weil es immer wieder vorkam und er der Einzige war, der das Gefühl hatte, das ist nur bei mir so, quasi war das halt ein Mobbing-Thema. Vielleicht zusammengefasst, um das noch ein bisschen auf den Punkt zu bringen, sind eigentlich folgende Merkmale sind sehr wichtig. Es muss wiederholt und systematisch stattfinden. Es muss über einen längeren Zeitraum stattfinden. Das heißt, wir sprechen von circa 3 bis 6 Monaten, wobei eine Mobbing-Situation während 6 Monaten wirklich sehr grenzwertig ist eigentlich. Das ist sehr nahhaft. Es kann Vorgesetzte wie auch Mitarbeitende betreffen, also in allen Konstellationen. Die Handlung muss als subjektiv feindselig wahrgenommen werden. Das heißt eben, es geht darum, dass die Person, die betroffen ist, das so empfindet, subjektiv. Das ist das Wichtige. Und es ist eine Absicht dahinter. Also es muss von demjenigen, der mobbt, muss quasi ein Ziel ins Auge gefasst sein, wie zum Beispiel das Ansehen zu schädigen des anderen, sie zu isolieren oder auch auszustoßen aus dem Team. Und als letztes, es gibt dann automatisch durch diese Mobbinghandlungen gibt es eigentlich eine Position der Unterlegenheit der Person, die gemobbt wird. Das sind so die Kriterien, die man eigentlich beachten muss. Und wenn man das beachtet, dann ist es verhältnismäßig einfach, tatsächlich abzugrenzen, ist es ein reiner Arbeitskonflikt oder ist es eben eine Mobbing-Situation. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass man diese Abgrenzung dann eben trifft, weil einerseits sind die Maßnahmen, die man ergreifen muss, in dieser konkreten Situation ganz unterschiedlich, ob es Mobbing ist oder ein Arbeitskonflikt. Und andererseits hat es aber auch juristische Konsequenzen. So ist es eben zum Teil, oder nicht zum Teil, so ist es so, dass der Arbeitgeber eine erhöhte Sorgfaltspflicht hat in Mobbing-Situationen. So kann also eine, zum Beispiel eine Kündigung, die ausgesprochen wurde, kann dann eben zum Teil missbräuchlich sein. Das gilt es wirklich sehr, sehr genau abzuklären.
Wow, einiges gelernt, viel einfacher erklärt. Nun, also, wenn wir schon bei den Themen sind, wollen wir nun als nächstes wissen, ab wann ist es eine Belästigung am Arbeitsplatz oder sogar eine sexuelle Belästigung?
Also wir reden nur von sexueller Belästigung in dem Zusammenhang eigentlich. Und das Schweizer Recht hat ja nach Gleichstellungsrecht und so weiter, hat da tatsächlich auch schon Definitionen, hat sich ja so geäußert. Und dass da eigentlich jedes Verhalten mit sexuellem Bezug oder aufgrund von einer Geschlechtszugehörigkeit, das definiert ist, das quasi auch unerwünscht ist von der einen Seite oder eben die Würde einer Person verletzt. Dabei wiederum fast eigentlich noch mehr als weder beim Mobbing ist das Wesentliche, dass das die Person, wie die das empfindet. Also es ist nicht maßgebend, was der Täter eigentlich wollte oder nicht wollte, sondern maßgebend ist eben, wie die Person, wie der Empfänger, die Empfängerin das verstanden hat. Das macht es noch ein bisschen schwierig, oder? Weil das kann wirklich unterschiedlich sein auch. Nebst dem, und das vergisst man sehr oft, ich glaube, die sexuelle Belästigung hat so ein bisschen Sonderstatus, das ist meine persönliche Meinung, ist so ein bisschen Sonderstatus, weil sehr nahe von der Begrifflichkeit rein von Wording sehr nah an der sexuellen Nötigung dran ist. Sexuelle Nötigung. Nötigung ist ja ein Strafrechtsdelikt, ein sehr starkes Strafrechtsdelikt, was immer auch wieder in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Die sexuelle Belästigung geht aber viel, viel früher schon los. Das startet eigentlich bereits schon eben, dass man mit Worten sexuell belästigen kann, dass mit Bildern, mit Gesten und natürlich dann auch mit Taten, also mit Berührungen sexuell belästigt werden kann. Also und auch da wieder, glaube ich, unser Verständnis im Allgemeinen ist es so, touchen, das geht gar nicht, das sagen wir alle, nein, nein, das geht zu weit, das ist schon so, aber mal einen blöden Witz machen, ja, komm jetzt, sei nicht so empfindlich, oder? Ich glaube, deshalb ist gerade in diesem Bereich ist es wahnsinnig wichtig eben auch, dass man sich vergegenwärtigt, das Empfinden desjenigen, der die Message empfängt, das ist zentral und nicht, was der Sender eigentlich damit ausdrücken wollte.
Ja, hast du gut zusammengefasst. Wir haben auch letztes Mal im Büro diskutiert, ob man der Frau noch sagen darf, hey, sie war beim Coiffeur, du siehst gut aus, nach der neuen Haarfarbe oder Haarschnitt oder was auch immer. Und da hat auch einer gesagt, ich weiß gar nicht mehr, ob ich das noch sagen soll, darf oder nicht. Da haben wir auch dieses Thema wirklich diskutiert. Nein, ich, ja, sehr spannend.
Ja, ist
Gut,
da, darf ich kurz reingrätschen in dem Zusammenhang, ist
ja.
tatsächlich bei Schulungen immer auch wieder genau das Problem, dass die Leute dann, wenn wir Schulungen geben, sagen, ja, darf ich dann überhaupt nichts mehr sagen? Und ganz brutal gesagt, ja. Also im Sinne von, wenn, dann muss es reflektiert sein, oder? Wenn, dann muss ich jetzt abstimmen können in dieser Situation, wo wir gerade sind. Und da muss es passen. Und das heißt, es muss passen eben auch auf den Empfänger oder die Empfängerin bezogen. Und wenn es nicht passt, dann hat man tatsächlich, kann man wirklich Gefahr laufen, dass man dann eben eine Integritätsverletzung begangen hat.
Absolut. Gut, dann das letzte Thema noch. Ab wann sprechen wir von einer Diskriminierung?
Ja, ist jetzt ein Fall, der uns jetzt eher weniger gemeldet wird. Wir hatten gerade erst letztens bei einer NGO, einer international tätigen, hatten wir einen solchen Fall, den wir abklären mussten. Ist aber eher die Ausnahme aktuell noch, sage ich mal. Also das heißt, da muss zunächst einfach mal in dem Sinne muss geprüft werden, ist das eine Benachteiligung von Gruppen oder Einzelpersonen einfach aufgrund von rassistischen Gründen, ethnischer Herkunft, Geschlecht, Religion, Weltanschauung, Behinderung, Alter oder eben Sexualität. Identität. Also wenn es da eine Herabsetzung gibt einer Person oder eben auch einer Gruppe, dann sprechen wir von Diskriminierung.
Und was kann oder muss man denn bei Mobbing, sexueller Belästigung, Diskriminierungen, was muss da getan werden?
Ja, also im
Was sind die ersten
Einzelfall,
Schritte?
genau, wenn wir jetzt vom Einzelfall ausgehen, wenn eine Meldung zum Beispiel kommt, ist es immer wichtig, dass man am Anfang zunächst einfach mal schaut, ja, gibt es überhaupt eine konkrete Bedrohungssituation oder respektive eine Gefahrensituation? Also ist es so, dass jemand wirklich auch einen starken Nachteil unmittelbar erfahren muss? Und dann wäre es wichtig, dass diese Person geschützt wird. Geschützt werden kann sie zum Beispiel mit einer vorübergehenden Freistellung. Das kann jetzt tatsächlich sowohl Opfer als auch Täter betreffen. Also gerade wenn zum Beispiel die Tätergruppe eine größere Gruppe ist, dann kann es gut sein, dass es Sinn macht, das Opfer mal aus diesem Setting herauszunehmen, einmal vielleicht auch mal Ferien anzuordnen, wie auch immer. Also es muss ja dann nicht offiziell eine Freistellung sein, aber einfach, dass man sagt, man macht eine räumliche Trennung dann auch von potenziellen Täter und Opfern. Insofern, was wir auch erleben, ist, dass das wie fast, wie soll ich sagen, dass das wie fast von alleine zum Teil passiert. Gerade wenn es zum Beispiel um sexuelle Belästigung geht, dann ist es sehr oft so, dass die Person, die das meldet, sich anschließend, und das ist ganz speziell, sich anschließend krank schreiben lässt. Also es ist wirklich so, als ob sie das quasi wie deponiert und dann aber sich selbst genauso auch schützt und dann eben krank schreiben lässt. Das ist im ersten Moment immer so ein bisschen irritierend und in dem Sinne auch schade, als dass man nicht gerade sofort auch in den Austausch gehen muss und man muss dann auch aufpassen, dass eben die Person in der richtigen Art und Weise angegangen wird, jetzt vielleicht für eine Befragung. Auf der anderen Seite denke ich aber eben tatsächlich gut, weil einfach mal die räumliche Trennung auch eine gewisse Entschärfung der konkreten Situation mit sich bringt. Also insofern passt das eigentlich. Das nächste ist, dass der Arbeitgeber das wirklich abklären muss. Er muss halt wirklich sich versichern, liegt eine Integritätsverletzung vor, kann sich der Verdacht erhärten oder vielleicht sogar beweisen, was zum Teil sehr schwierig ist, gerade wenn das um sexuelle Belästigung geht. Das sind oft Situationen, wo zwei Personen alleine sind, ein Vier-Augen-Delikt. Also in dem Sinne, da das zu beweisen, ist sehr, sehr schwierig, aber nichtsdestotrotz, das muss man abklären sauber. Man muss vielleicht hier noch einen kleinen Hinweis, wenn also es kommt eigentlich nicht darauf an, ob das intern gemacht wird oder extern gemacht wird. Das gebietet quasi die Situation. Aber wenn man das denn intern macht, vielleicht eine Bitte jetzt an alle da draußen, die aktuell vielleicht in einer solchen Situation stecken, dass das, was wir immer wieder erleben und was nicht förderlich ist, ist, dass quasi eine Meldung hereinkommt und das Erste, was man macht, ist, man holt alle an den runden Tisch. Man diskutiert das aus quasi. Die Absicht dahinter ist sehr löblich, aber für eine Person, die betroffen ist, die sich gemeldet hat, vielleicht auch im Vertrauen, dass etwas passiert, wenn die da so bloßgestellt wird an einem runden Tisch, gerade zum Beispiel bei sexueller Belästigung, dann kann das auch sehr entwürdigend sein. Also bitte, das hilft als erste Maßnahme sehr, 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 sehr selten. Wirklich sehr, sehr selten. Besser wäre es, wenn man wirklich Einzelgespräche führt zunächst. Wenn man mit den betroffenen Personen hinsitzt, das in aller Ruhe bespricht und dann kann es tatsächlich eine vernünftige Maßnahme sein, dass man sagt, okay, ich glaube, jetzt der nächste Schritt wäre, wir holen mal alle an den Tisch und dann sprechen wir mal darüber. Aber wie gesagt, dann ist man auch, denke ich mal, so ein bisschen von der Maßnahme her, ist das dann auch besser abgestützt, als wenn das als erstes gemacht wird. Das oft verstandene offene Kommunikationskultur, oder? Wir leben eine transparente Kultur, du meldest mir was, hoppla, wir holen alle an den Tisch. Das funktioniert wirklich leider sehr, sehr selten und kommt selten auch wirklich gut. Und dann geht es natürlich darum, gerade bei den Maßnahmen, dass man einerseits sagt, es müssen Maßnahmen ergriffen werden, die konkret auf diese Situation passen, vielleicht auch Sanktionen, arbeitsrechtliche Sanktionen, je nachdem. Aber man muss auch immer schauen, gibt es da allenfalls etwas, was strukturell das Ganze noch unterstützt hat. Also heißt, dass man vielleicht auch Strukturen, Prozesse anpassen kann, damit die in Zukunft präventiv, damit die in Zukunft eben nicht mehr vorkommen. Das ist so ein bisschen das Setting, was ein Arbeitnehmer tun sollte in einer solchen Situation. Arbeitgeber, Entschuldigung, nicht Arbeitnehmer.
Was können denn die Mitarbeiter denn tun, wenn sie solchen Missständen ausgesetzt sind?
Das ist
Meistens
ein
fragt man sich ja nicht, weil man
ja.
Angst hat, vielleicht den Job zu verlieren oder alle irgendwie im Betrieb davon mitkriegen. Wie können solche Hürden überwältigt werden?
Ja, das ist wirklich ein heikles Thema. Und ein bisschen kann man sagen, der Handlungsspielraum eines Mitarbeitenden ist sehr begrenzt in dem Zusammenhang. Es kommt natürlich auch darauf an, eben, wie offen ist deine Kultur? Gibt es auch externe Meldestellen, Anlaufstellen? Gibt es Vertrauenspersonen? Das zeigt schon zum Beispiel, genau solche Dinge zeigen eigentlich schon, dass ein Arbeitgeber, ich sag mal, ab einer gewissen Größe, das macht sich jetzt für eine 5-Personen-Unternehmung, macht das wenig Sinn, aber einer gewissen Größe, dass sich der Arbeitgeber der Situation bewusst ist, ganz generell, oder des Risikos bewusst ist, oder und bereits schon etwas vorsorglich gemacht hat. Ich glaube, das sind noch einmal andere Themen. Aber prinzipiell, das Wichtigste ist, dass man das Thema, glaube ich, nicht für sich behält, sondern dass man kommuniziert, sei es mit, dass man vielleicht mal mit einer Vertrauensperson spricht oder einer Person, einer Mitarbeiterin, einem Mitarbeiter, wo man sich anvertrauen kann. Es gibt auch so ein bisschen die Möglichkeit, die Sicht von außen noch einmal reinzuholen. Sehr schnell geht es dann Richtung Führungskraft, es sei denn, die Führungskraft ist direkt natürlich der Grund für ein Thema, aber sehr schnell geht es Richtung Führungskraft. Auch HR. HR ist ganz wichtig in diesem Zusammenhang, weil HR wird sehr oft als so neutrale Position eigentlich oder Funktion innerhalb eines Unternehmens gesehen. Und wahrscheinlich ist das so, wenn eine Führungskraft ein Thema hat, dass sie dann vielleicht von sich aus auch direkt zu HR geht. Also HR finde ich sehr, sehr zentral in diesem Zusammenhang. Wichtig scheint mir vor allem für die Führungskraft, das erleben wir leider auch immer wieder, dass eigentlich die Überforderung der Führungskraft dazu führt, dass es überhaupt von einem Arbeitskonflikt Richtung Mobbing geht. Oder dass, und Überforderung heißt jetzt nicht panikartig um sich schlagen und Maßnahmen ergreifen, sondern Überforderung heißt schlicht zu sagen, mach mal nichts, ich warte mal. Erledigt sich vielleicht von alleine. So getreu dem Motto habe ich tatsächlich persönlich schon gehört. Getreu dem Motto, habe noch nie einer Person kündigen müssen, die sind bis jetzt immer von alleine gegangen. Und sorry, das ist nichts anderes als eigentlich eine Mobbing-Situation zu provozieren. Also da muss ganz klar die Führungskraft so angewiesen werden, dass sie weiß, was sie tun muss, wenn eine solche Meldung kommt. Das ist ganz klar. Und wenn es nur ist, ich gehe zu HR, das reicht dann auch schon. Und wie gesagt, vorhin kurz angesprochen, interne, externe Anlauf- und Meldestellen, ich glaube, wo die vorhanden sind, auch Ombudsstellen, sollten die tatsächlich genützt werden. Wenn das professionell aufgezogen ist, dann gibt es auch die Möglichkeit, anonym zu melden. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man diese Möglichkeiten auch den Arbeitnehmenden gibt. Eben noch einmal, ich glaube, es zeigt so ein bisschen, ob ein Arbeitgeber sich mit dem Thema schon auseinandergesetzt hat und ob er das wirklich ernst nimmt oder nicht.
Und du hast schon ein bisschen angesprochen, wie die Arbeitgeber dafür sorgen können, dass solche Missstände gar nicht am Arbeitsplatz aufkommen oder sogar im Voraus erkannt werden. Willst du hier noch irgendwas ergänzen?
Ja, man kann es nicht oft genug betonen. Offene Kommunikationskultur ist ganz, ganz wichtig, oder? Als Vertrauen eigentlich, das man in seine Umgebung hat. Dass Führungskräfte zum Beispiel, Führungskräfte nicht nur reagieren, wenn sie eine Meldung bekommen, immerhin, wenn sie das machen, aber dass sie bereits vorhin schon eine gewisse Sensibilität an den Tag legen, dass sie erkennen, ob es den Mitarbeitenden gut geht oder nicht. Also, dass diese erhöhte Fürsorgepflicht auch die sie wahrnehmen sollten. Also zum Beispiel von Leistung müssen wir gar nicht sprechen. Das ist ganz klar, dass sie da den Auftrag haben. Aber wenn sich jemand anders verhält, wenn jemand sehr rege in Diskussionen beteiligt war und auf einmal nicht mehr, also wenn da so ein Bruch, ein Verhaltensbruch erfolgt, dass man die Leute darauf anspricht. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man da schon extrem viel abholen kann, wenn man früh in dem Sinne interveniert eigentlich und uns gar nicht erst dazu kommen lässt. Also insofern ganz, ganz wichtig. Und wie gesagt, auch noch einmal betont, wenn es denn die Möglichkeit gibt, extern zu melden, dass man das dann auch nutzt. Also für mich ist das so ein bisschen wie das Bild eines Dampfkessels, wo man immer permanent Druck reinbläst und der Dampfkessel, der steht immer mehr unter Druck und leider ist die Arbeitssituation heutzutage sehr oft so. Und wenn man jetzt kein Ventil hat, dann explodiert das in irgendeiner Weise. Oder der Dampf entweicht an der schwächsten Stelle, ganz brutal gesagt, oder was auch immer das bedeutet. Aber wenn ich ein Ventil einbaue, wo ich sehr kontrolliert Dampf ablassen kann, und das kann zum Beispiel eben genauso eine Meldestelle sein, dann habe ich auch die Möglichkeit zu reagieren, und zwar strukturiert zu reagieren. Und das glaube ich, das ist sehr, sehr wichtiges Instrument für den Arbeitgeber ganz generell.
Absolut. Gibt es denn Unternehmen oder Branchen, in derartige solche Missstände besonders häufig vorkommen?
Ja, leider ist es so. Leider ist so, dass eigentlich persönliche Integritätsverletzungen überall vorkommen können. Was wir feststellen, ist so ein bisschen überall dort, wo vielleicht in den letzten paar Jahren eine Kultur zementiert worden ist, die jetzt durchbrochen wird. Also Beispiel, wenn Sie in einer Branche arbeiten und in einem Umfeld arbeiten, das sehr männerdominiert ist. Und jetzt haben Sie Frauen, die neu vielleicht auch Diversitätsgründen auch jetzt in diesem Bereich einerseits vorstoßen wollen, aber man sagt als Arbeitgeber auch, nein, ich möchte das aktiv fördern, dann haben Sie da sicher ein hohes Potenzial, wo dann einfach auch Dinge geklärt werden müssen. Das ist, glaube ich, allgemein so ein bisschen, wir erleben, glaube ich, diesbezüglich so ein bisschen einen Kulturwandel. Also in der Gesellschaft. Und natürlich spiegelt sich das dann auch am Arbeitsplatz. Also ich denke, gewisse Diskussionen, die wir jetzt sehr medial, sehr offen führen über LGBTQ, über non-binär, jetzt auch ganz aktuell natürlich, Das sind Diskussionen, die wären vor 5 bis 10 Jahren, wären die in dieser Form natürlich nie möglich gewesen, behaupte ich jetzt mal. Und das überträgt sich auch auf den Arbeitsplatz, ganz klar. Und ich glaube auch das Bewusstsein von Personen, die sich da eben auch bedrängt fühlen, das zu melden, zu adressieren und nicht einfach nur zu schlucken und allenfalls den Arbeitgeber zu wechseln. Ich glaube, das Bewusstsein ist durch das auch etwas konkreter geworden und hat sich verstärkt. Und deshalb glaube ich wirklich, wir müssen uns vermehrt auch mit diesen Themen dann auseinandersetzen. Ist einfach so.
Ja, und du hast schon angesprochen, die Werte, Firmenkultur, Diversity und Inclusion. Welche Rollen spielen die eigentlich bei dem Ganzen?
Eigentlich so, wie ich es vorher gesagt habe. Ich glaube, das spielt einfach auch miteinander. Also überall dort, wo auch Diversity, Inclusion ein Thema ist, gibt es automatisch auch Leute, die entsprechende Empfindlichkeiten melden. Und das ist aber gut so. Also nicht, dass ich falsch verstanden werde. Ich glaube, was mich so ein bisschen irritiert manchmal, um ehrlich zu sein, ist, einerseits wird die Gesellschaft für ein toleranteres Miteinander. Auf der anderen Seite, und das ist so ein bisschen schizophren, macht sich das auf eine sehr intolerant wirkende Art und Weise. Oder? Also es wird mit Vehemenz Toleranz gefördert und jeder, der nicht tolerant ist, der wird sehr intolerant eigentlich auch schon mal stigmatisiert. Da glaube ich, da sind wir halt in einem Fluss. Das ist halt eine Bewegung, die noch lange nicht zu Ende ist. Und das spüren wir aber, denke ich, auch im Arbeitsalltag. Also insofern glaube ich einfach auch, die Unternehmen müssen sehr professionell darauf reagieren. Zum Beispiel, ich sag's halt noch einmal, eine offene Kommunikationskultur, zum Beispiel mit klaren Regeln und Prozessen.
Sind die Missstände auch oft Erwartungen der verschiedenen Generationen und Menschen verschiedener Backgrounds vielleicht zurückzuführen? Oder zeigt sich hier nichts Spannendes?
Nichts Spannendes. Also es ist generell immer ein spannendes Thema, so oder so. Ganz generell, glaube ich, kann man das sagen. Also es ist einfach eine Beobachtung meinerseits. Natürlich wachsen wir in einem kulturellen Umfeld auf, das uns gewisse Werte, ein Wertesystem mitgibt. Und das kann halt von Kultur zu Kultur, kann das tatsächlich auch ein bisschen unterschiedlich sein. Das ist das eine, das Generelle. Das andere ist natürlich das Individuelle. Also sprich, man kann das ja dann auch adaptieren. Also auch wenn man in einem gewissen Wertesystem aufgewachsen ist, dann lernt man ja doch immer stetig dazu. Und das Problem jetzt, was wir da haben, ist eigentlich so, dass gewisse Empfindungen eben auch, dass die schwierig vorherzusagen sind. Also dass es ein Ungleichgewicht gibt, auch in diesem Wertesystem zwischen potenziellen Tätern und Opfern. Aber vielleicht auch zwischen Opfern und keinen Opfern oder Täter und keinen Tätern. Was ich damit sagen will, ist, wenn ich einen Blondinenwitz mache, dann kann das durchaus sein, weil ich jemanden echt so ein bisschen auf die Palme bringen will, weil ich wirklich jemanden bewusst ärgern will und damit auch eben teilsexuelle Belästigung eigentlich sehr nah hart am Wind fahre, was das anbelangt, oder? Es kann aber auch sein, dass jemand einfach lustig sein will, dass jemand einfach Witze macht, ganz generell, und jetzt hat er noch einen Blondinenwitz im Repertoire und eigentlich will der gar nicht. Das Problem ist gar nicht, was der will oder nicht will. Das Problem ist, wie es auf der anderen Seite ankommt. Und das macht es zum Teil extrem schwierig. Das macht es kompliziert für die Leute zu verstehen, wann kann ich jetzt und wann kann ich nicht. Eben wie ich vorhin schon mal gesagt habe, darf ich dann gar nichts mehr sagen. Und deshalb ist es da sehr, sehr wichtig, dass die Leute sensibilisiert werden, dass sie eben genau wissen, wo gehen sie potenziell ein Risiko ein und wo ist es absolut unkritisch.
Haben Sie Tipps, wie man bei einem Konflikt zwischen Manager, Chef und Mitarbeitern umgehen soll? Vielleicht ein Beispiel oder wie man das am besten angeht?
Ja, Tipps. Also es gibt schon Dinge, da denke ich mal, da muss man sich einfach dessen bewusst sein. Nebst dem, also Konflikte passieren immer, sind unvermeidbar. Das ist einfach, das ist menschlich. Überall dort, wo Menschen miteinander zusammenarbeiten, gibt es das einfach. Ich glaube, wichtig ist, dass das Ziel immer das sein muss, dass die Leute wieder miteinander arbeiten können. Also das heißt, man muss einen Prozess, muss man in dem Sinne installieren, der zukunftsorientiert ist. Es darf nicht sein. Es darf nicht sein, dass es einfach darum, wie sagt man so schön, es gibt diesen Begriff Kropflehrete, wo man einfach den Leuten einfach mal kurz an den Kopf schmeißt, was man von ihnen hält. Und das war's dann auch. Das ist nicht zielführend, oder? Das hilft niemandem. Das heißt, aus meiner Sicht gibt es so ein paar Punkte, die man berücksichtigen könnte. Zum Beispiel, wenn es um Gerüchte geht. Gerüchte ist immer etwas Schwieriges, gibt es auch immer, aber Gerüchte immer stoppen, bevor sie sich verbreiten, wenn möglich. Ja? Also offene Kommunikationskultur, ganz klar. Klar. Persönliche Wahrnehmungen, die müssen in einem Gespräch Argument sein und nicht, also das Beispiel wäre, wenn ich mit jemandem spreche, ihm nicht zu sagen, zum Beispiel, du machst immer blöde Witze, sondern wichtig wäre zu sagen, ich empfinde deine Witze als unangemessen. Oder? Das ist, der andere kann nicht sagen, nein, das ist nicht so. Er kann bei blöden Witzen, bei dem ersten Argument kann er sagen, das ist, das, ja, nein, das sind keine blöden Witze, das ist, ja. Aber wenn ich sage, ich empfinde das so, dann kann ich sagen, nein, du empfindest das nicht so. Doch, doch. Also, das ist eine gute Basis für ein gutes Gespräch, weil da muss der andere mal einlenken und vielleicht auch reflektieren. Offene Kommunikation, Konflikt, das ist das, also auch ein bisschen Bedürfnis erkennen, versuchen, den anderen zu verstehen und dann eben, das habe ich vorhin schon gesagt, Lösungsvorschläge erarbeiten, nach vorne schauen, die Parteien mit einbeziehen. Das ist sehr, sehr wichtig.
Super zusammengefasst. Dann würde ich meinen, wir sind schon bei der letzten Frage. Hast du abschließende Tipps, um solche Missstände so selten wie möglich aufkommen zu lassen? Oder was willst du der Audience noch mit auf dem Weg geben als Abschluss?
Ja, ich habe eigentlich alles schon gesagt. Deshalb ist das nichts anderes als noch einmal eine Zusammenfassung.
Offene
Sorry.
Kommunikation. Das ist mir
Okay.
geblieben.
Einfach kurz und knapp zum Schluss noch. Aus meiner Sicht sind es fünf Themen, die man mitnehmen sollte. Fünf Dinge, die man mitnehmen sollte. Erstens, es braucht klare Richtlinien, eine klare Kommunikation, möglichst authentisch top-down. Zweitens, Führungskräfte und Mitarbeitende müssen geschult werden und müssen sensibilisiert werden. Die müssen verstehen, worum es geht. Die müssen Prozesse haben, die sie verstehen, wenn was passiert, wie sie das dann umsetzen können. Drittens, Vorgesetzte sind Vorbilder. Und das fängt ganz, ganz weit oben, fängt das an. Dessen muss man sich einfach bewusst sein. Und dann ist schon ganz vielen geholfen. Viertens, Partizipation der Mitarbeiter an Entscheidungsprozessen. Nicht demokratisch, basisdemokratisch, aber den Mitarbeitern das Gefühl geben, in den Situationen, wo sie eben auch einen Beitrag leisten können, dass der Beitrag sogar von ihnen gefordert wird. Das gibt eine ganz andere Kultur als nur direktiv. Nicht immer möglich, ist mir auch klar, aber einfach als Grundsatz. Und fünftens, das, was vorher das Thema war, frühzeitige Intervention. Wirklich nicht zu lange zuwarten, nicht hoffen, dass sich ein Thema von alleine erledigt, sondern das Ganze proaktiv angehen und dann kommt's gut.
Perfekt. Vielen Dank, Sascha, für das tolle Interview. War wirklich sehr spannend. Ich konnte wieder einiges mitnehmen und ich denke, die Audience sowieso auch. Vielen Dank nochmal, Sascha, dass du heute mein Gast warst und das wirklich so gut gemeistert hast. Ich fand es super
Herzlichen
spannend.
Dank. Danke, hat sehr viel
Und
Spaß gemacht. Ich hoffe, ich habe was wiedergeben können, auf alle Fälle.
das denke ich schon, 100%, ja. Wie gesagt, jetzt ist die Sommerpause. Wir machen eine Pause. Es geht weiter im September. Dort kommt dann das Thema die Zukunft der Talentgewinnung mit künstlicher Intelligenz. Wie das mit einfließt, wie das in Zukunft alles sein wird. Ich freue mich dann nach dem Sommer und wünsche Ihnen allen wunderbare Ferien und bis dann.